Hallo Gunnard.
Hallo Sven.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist nach längerer Pause mal wieder Wie wäre denn die CSS, der Podcast über Herausforderungen und Chancen der neuen Arbeitswelt. Und wir haben uns lange nicht gesehen, Gunnard.
Das ist für wahr, ja. Genau, wir haben undiszipliniert.
Ja, aber zu unserer Verteidigung muss ich sagen, wir hatten zwei Termine, die dann leider kurzfristig ausfallen mussten. Und so, dass wir halt jetzt erst wieder podcasten können.
Wenn du das,
aber nichtsdestotrotz.
Ich grätsch da jetzt gerade mal rein. Wenn du das gerade erwähnst, weißt du eigentlich, was auf Englisch Entschuldigung heißt?
Sorry oder Pardon?
Ja, oder Excuse, ne? Excuse me. Ja. Ja. Und weißt du, was Ausrede heißt?
Excuse.
Genau.
Ja.
Also dann, without further excuses, kommen wir zum heutigen Thema. Du hast dir was ausgedacht, gell? Du hast dir was gewünscht.
Und das Thema habe ich mir gewünscht, genau, aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich weiß, dass wir da so ein bisschen auf entgegengesetzten Seiten stehen. Und auf der anderen Seite, weil ich mich schon seit längerer Zeit über dieses Thema ärgere und mir denke, da gibt es Dinge, die man auf jeden Fall auch im Zuge von New Work verbessern könnte. Und zwar, ihr habt es alle schon im Podcatcher gesehen, es geht ums Thema Recruiting oder, wie es schön als Buzzword heißt, im Kontext von New Work, ist es dann New Hiring, wenn man quasi versucht, die Prinzipien von New Work auch auf den Recruiting-Prozess auszuweiten. Und einer der Gründe, warum ich es mir gewünscht habe, ist einfach der, dass ich ständig von Recruitern angeschrieben werde. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich eine von diesen Fachkräften bin, an denen es mangelt. Und ich habe sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn angegeben, dass ich nicht an Jobangeboten interessiert bin. Und ich habe vor der Sendung nochmal nachgeguckt. Wir schreiben jetzt den 20. April und ich habe diesen Monat schon 8 Jobangebote bekommen. Also da wird sich nicht drum gekümmert. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich diesen Marker mal rausnehme und da noch mehr bekomme. Dann, das ist der eine Aspekt. Und ich habe einmal versucht, mit einer Recruiterin auch über das Thema zu sprechen. Die hat eine ganz ansprechende Mail geschrieben und ich habe mich dann verabredet. Eigentlich, weil ich auch diesen Punkt einfach mal mit ihr besprechen wollte. Wie viel Rückmeldungen bekommt sie denn, wenn sie so unaufgefordert die Leute anschreibt? Warum macht sie es überhaupt und so weiter? Und dieses Gespräch hätte sich nur um finanzielle Aspekte gekümmert. Also sie hat es nachher 10 Minuten vorm Termin abgesagt, weil sie sagte, sie hat keine adäquate Stelle für mich gefunden, die sie mir anbieten kann und hat überhaupt in meinen Augen gar nicht die Chance gesehen, mit einem interessierten Menschen zu reden, vielleicht mal die Bedürfnisse abzufragen und dann zu suchen und nicht einfach nur nach Geld zu gehen, weil das war der einzige Parameter, der sie halt da interessiert hat. Ja. Und es gibt noch zwei andere Aspekte. Einmal, gerade in der IT ist der Jobmarkt vom Angebotsmarkt zum Nachfragemarkt geworden. Sprich, fühlt es sich so an, als würden sich die Unternehmen bewerben. Die stellen keine Stellenanzeigen mehr aus, so nach dem Motto, und wenn du das und das und das und das erfüllst, dann kannst du bei uns anfangen. Sondern das hat sich teilweise wirklich umgedreht. Und es gibt Studien, dass mehr als ein Drittel der Angestellten wechselwillig sind. Also der Markt, auch der Mitarbeiter, der potenziellen, ist volatil wie nie zuvor. Ich finde, das ist eine relativ hohe Zahl. Und das erklärt vielleicht auch, warum Recruiter so, ich sag mal, aggressiv auf Leute zugehen, weil sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass sie bei jedem Dritten oder bei jedem Fünften eben doch auf offene Ohren stoßen, auch wenn die eigentlich momentan gar nicht aktiv suchen. Mhm. Das ist so meine Vermutung bei dem ganzen Thema.
Ja, also bis jetzt weiß ich noch nicht, wo unsere gegenseitigen Positionen sind.
Wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja, in einem Meeting bei der Firma. Und da sagtest du nämlich auch, dass Dein Job unter anderem eben auch ist, Managementkräfte zu akquirieren für Unternehmen?
Naja, also in erster Linie geht es mir mal um uns, um die Digitalsee. Das heißt, wie finden wir die Leute für die Digitalsee? Also ich meine, du hast die Phänomene ja beschrieben. Schauen wir uns mal die Rahmenbedingungen an, wie sie ausschauen. Also erstens, ja, der Arbeitnehmerinnenmarkt ist von einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt geworden. Das heißt, das hat eine Schubumkehr gegeben, aber schon relativ lang. Also ich würde sagen, das geht jetzt im IT-Bereich sicher schon 15 Jahre oder vielleicht sogar länger. Und dann hast du noch im ist natürlich mit den Digitalisierungswellen Digitalisierungswellen nochmal verstärkt geworden, deutlich verstärkt worden. Du siehst ja auch im Prinzip, wie sich das in den Hierarchien getan hat. Als ich meine Berufskarriere begonnen habe, und das ist ja so wie bei dir auch schon ein Zeitl her, Sven, wo war da die IT? Wo waren die Offices der IT? Die waren im Keller irgendwo hinten im Winkel rechts unten. Und das hat relativ deutlich gezeigt, was der Stellenwert der IT war, nicht? Und heute haben die oft ihre eigenen geschützten Bereiche, wo sie einfach möglichst gut und kreativ arbeiten können. Und auch für uns bei der Digitalsee ist es ja total wichtig, dass ihr euch möglichst wohl fühlt. Das hat dann nochmal, das sind dann eher die Retainment und die Haltegründe. Aber jetzt zum Recruiting, also deine These 1, der Markt hat sich umgedreht, schon lange. Das ist so. Was sich aber interessanterweise noch nicht umgedreht hat, und da ich habe mir jetzt so 3-4 Karriere-Pages angeschaut, ehrlich gesagt, unsere finde ich jetzt nicht super vorbildlich, ist es so, dass du immer noch einen echten, also so eine Gatekeeper-Haltung hast bei den Recruitern. So quasi, ich entscheide, ob du bist der Bewerber und ich entscheide, ob du bei mir rein darfst. Und das ist ein ganz ein simpler Parameter. Wenn es zu viele Jobs für zu wenige Bewerber gibt, dann bewirbt sich der Job beim nicht bei Bewerber, sondern beim Kandidaten. Ja? Ja. Also da brauche ich eigentlich gar nichts rumzutun.
Also ich muss auch sagen, das ist ein Punkt, der mir halt bei diesen ganzen Kontaktangeboten immer wieder aufgefallen ist, dass im Recruiting anscheinend diese Veränderung des Marktes noch nicht angekommen ist. Bei den Firmen oder bei vielen Firmen, gerade so die kleineren, ich kenne auch neben der Digitalsee andere Firmen in Braunschweig hier in der Umgebung, die ähnlich modern daran gehen, wie wir das tun. Das ist durchaus mittlerweile verbreiteter, bei den Großen vielleicht noch nicht, aber bei den Kleinen schon. Die Recruiter arbeiten immer noch so, dass sie quasi mit den Aufträgen der Firmen losrennen und versuchen, Leute zu finden. Jetzt muss ich sagen, ich habe im ehemaligen Kollegenkreis viele Leute, die über Recruiter auch ihre Jobs gefunden haben, aber dann, indem sie dann eben sich einen Recruiter ausgesucht haben. Und in meinem Fall wäre das zum Beispiel, ich würde mir jemanden suchen, der hier in der Gegend gut vernetzt ist, der die Firmenlandschaft hier kennt, der dann halt quasi mit meinen Anforderungen schaut, ob er mich irgendwo unterbringen kann. Also quasi den Recruiter-Vorgang ein wenig umdreht. Und auf dem Wege haben auch viele meiner ehemaligen Kollegen halt neue Jobs gefunden, als das mal im größeren Stil nötig war. Und das scheinen aber immer noch sehr viele Recruiter ja nicht anzugehen. Also ich finde keinerlei Kontaktaufnahmen, die halt unabhängig von konkreten Angeboten in diese Richtung gehen, abzielen.
Naja, also das ist relativ oldschool. Also ich tue mir ein bisschen schwer, wenn ich hierher gehe und sage, ich würde es verallgemeinern. Also ich glaube, du musst erstens einmal unterscheiden, es gibt die internen Recruiting-Abteilungen und es gibt die Freien am Markt. Und surprise, surprise, die Freien am Markt, die rennen wirklich rum. Und die internen haben sehr oft noch tatsächlich diese Gatekeeper-Haltung. So, warum ist das so? Ganz simpel, der im Unternehmen drin sitzt. Und ich weiß, ich beleidige jetzt wahrscheinlich unglaublich viele Leute, die das nicht so tun. Ich rede hier von Mehrheiten, ja, und nicht von exklusiven Geschichten. Sehr viele sind Absolventen, die haben noch nicht sehr viel Erfahrung und kommen einmal jetzt in den Recruiting-Bot hinein, weil dort lernen sie es kennen. So, und jetzt musst du dir vorstellen, der Gunhard Keil, 58 Jahre alt, ehemaliger Vorstand, mehrfacher Gründer, Geschäftsführer, ich weiß nicht, was noch alles, hat jetzt mit einer 24-Jährigen zu tun, die mir die Welt erklärt. Echt jetzt. Ich meine, ich hatte so eine Situation. Selbe bei dir. Du bist top erfahren, bist ein Experte auf deinem Gebiet. Und jetzt sollst du mit einem Recruiter, Recruiterin sprechen, die gerade frisch von der Uni kommt. Und da fragst du dich auch, was soll das? Also das ist etwas, was nach wie vor sehr häufig passiert. Das Zweite ist, die kriegen ja Geld sowieso und die haben freien Markt, kriegen es dann, wenn sie sich erfolgreich vermittelt haben. Und da siehst du jetzt auch, wie die unterschiedlichen Positionen sind. Der eine muss vermitteln, das heißt, sein Erfolg ist, also bitte nicht das jetzt wörtlich nehmen, dass Sven arbeitet jetzt für ein neues Unternehmen. Wehe, Sven, du machst das. Ja, bin ich persönlich sauer. Ja. Als ob das eine Bindung wäre. Während der andere, der interne Recruiter, eine aufs Dach kriegt, wenn er den Falschen reingelassen hat. Deshalb, wie hast du den aussuchen können, wenn er nicht performt? Also wir müssen einfach in dieser Dynamik, Recruiting ist nichts anderes als ein am Markt bestehendes ein Matching-System. Und die Rollen sind unterschiedlich von den Verantwortungen besetzt und das führt zu diesen aus meiner Sicht nicht sehr gesunden Mechanismen. Aber das ist logisch. Stell dir vor, Joachim wäre auf mich sauer, weil ich jemanden reingelassen habe, der jetzt nicht so top ist. Dann fange ich an, die Leute einfach nicht mehr reinzulassen, weil da denke ich mir, mir ist lieber, wir haben keine Leute, also wir haben falsche Leute, weil dann kriege ich eine aufs Dach. Und der andere, der externe Recruiter, der rennt rum und sagt, naja, Hauptsache du hast jemanden. Und auch die Beurteilung vom Management, also von den Führungskräften, ist witzigerweise dann oft eine andere. Während sie eine Fehlbesetzung beim externen Recruiter eher akzeptieren, tun sie das beim internen nicht. Also da gibt es viele Dinge aus meiner Sicht, die einfach aufzuräumen sind.
Ja, also dieser auch Cultural Fit meinetwegen von Bewerbern ist ja auch bei Unternehmen wie bei uns unwahrscheinlich wichtig. Denn erstens, jeder Bewerber macht ein paar Prozent der Firma aus, weil wir noch relativ klein sind. Und wenn wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Freiheiten geben wollen, wollen wir auch Leute haben, die diese Freiheiten nicht ausnutzen, sondern mit diesen Freiheiten etwas anfangen können.
Ja, und die sie mögen. Das mag nicht jeder. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte wissen, wie die Regeln sind und wir haben sehr wenig Regeln. Das ist die Regel ist eigentlich bei uns, aktivier den gesunden Hausverstand und appelliere an deinen Gedanken an Fairness und Balance. Fertig. That's it. Ja. Also mehr haben wir nicht. Das ist nicht für jeden gemacht.
So. Ich fürchte, das Telefon hat man kurz gehört. Aber
ja, das ist ja total okay. Das nennt man inkorporieren. Das war sicher ein Recruiter, der jetzt da lästig hineingerufen hat.
Nee. Mal über die Telefonnummer geht das zum Glück nicht. Das sind alles nur Benachrichtigungen auf den Work-sozialen Netzwerken.
Aber ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen und deswegen sage ich auch, unsere Homepage ist, also es ist natürlich der ganze Markt im Wandel und richtig falsch. Da gibt es einfach unterschiedliche Philosophien. Aber ich denke mir einfach, siehst jetzt Leute beims.
Jetzt geht dein Telefon los.
Ja.
Also, was lernt man?
Handy aus.
Stellen, bevor man podcastet.
Genau. Ich habe das ja nur gemacht, damit du dich nicht so schlecht fühlst, Sven. Also, ich denke einfach, wenn man wirklich hergeht, und das ist meine Philosophie, und die kann jetzt natürlich völlig unterschiedlich zu anderen Seiten ist, dass ein gutes Recruiting wie ein Beziehungsaufbau ist, zwischen zwei Menschen, die sich nicht kennen. Und wenn ich mir so eine klassische Recruiting-Anzeige anschaue, dann steht darin, das bringen Sie mit, das haben Sie zu tun und so weiter. Dann steht die eierlegende Wollmilchsau drauf. Also selbst bei einer Assistenzfunktion denke ich mir immer, wenn ich also reflektiert das Ganze durchlese, dass Sie alles von mir wollen mit dem Track Record, den ich habe und den Ausbildungen, sage ich mir, oh nein, also da traue ich mich nicht, mich zu bewerben, weil das alles gefordert wird. Und dann schaust du dir noch ein paar andere dieser Vorlagen an, dann siehst du, es steht überall gleiche Schmarrn drin. Sie sind teamfähig, sie sind leistungsbereit, bla 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 bla. So, ich übertrage das jetzt einmal auf die ganz normale Paarfindung. Das ist so, wie wenn ich bin jetzt seit 27 Jahren verheiratet, also ich bin nicht auf der Suche, aber nehmen wir an, ich wäre auf der Suche. Ich sehe also da hier eine hübsche Frau, die irgendwie allein in einem Kaffeehaus sitzt und wenn ich jetzt in den klassischen Recruiting-Modus gehen würde, würde ich mich zu ihr hinsetzen und sagen, guten Tag, meine Dame, darf ich mich bitte kurz hinsetzen zu Ihnen? Sie haben nichts dagegen. Also erste Frage, welche Kochausbildung haben Sie? Wie gut sind Sie beim Reinigen des Hauses und schlafen Sie auf der rechten oder linken Seite? Also ich meine, das ist absurd, nicht? Im Prinzip stellst du hier Fragen, die du nicht stellst. Was würde ich machen? Ich würde höflich fragen, ob der Platz frei ist. Dann würde ich mal schauen, dass ich ein Gespräch auf Augenhöhe etabliere und mal feststellen, gibt so was Ähnliches wie, also ist ein Match vorstellbar? Und wenn ein Match vorstellbar ist, dann würde ich einen Folgetermin vereinbaren und schauen, vielleicht hätte sie Lust einmal, nehmen wir an, für mich ist Theater wichtig, ja, oder Oper oder Konzert, ob sie Lust hat, ins Konzert zu gehen. Und wenn sie sagt, nee, also für mich kommen nur Punk-Konzerte in Frage und ich würde es nicht mögen, dann sage ich, ja, nur dann vielleicht doch nicht. Also einfach der Cultural Match, von dem wir gesprochen haben. So, übertragen auf das Recruiting heißt das, du musst dich zuerst einmal als Unternehmen darstellen, damit er ungefähr weiß, wer du bist, und dann einmal grob eingrenzen, worum es geht. Und dann erst in einer Dialogform feststellen, ob das funktioniert. So, das klingt logisch, finde ich. Ja. Aber jetzt kommt die ganz pragmatische Frage. Wenn es zu wenige Opfer gibt, dann musst du den Vertriebsdruck erhöhen. Du musst das machen. Und die unerwünschte Nebenwirkung ist, dass bei dir halt alle am Blick bimmelt.
Ja, wobei, also ich muss sagen, was meine Einstellung zum Beispiel angeht in der Digitalsee, also nicht meine Einstellung, sondern meine Bewerbung, ja, und dann den Vertragsabschluss, wurde viel richtig gemacht, weil ich habe die Digitalsee über Mundpropaganda gefunden.
Ja.
So, da gibt es diese komische Firma, wo du so viel Urlaub haben kannst, wie du willst. Und ja, das ist letztendlich, heißt es ja nicht, dass ich 60 Tage im Jahr Urlaub mache, aber das war ein Label, das sich rumgesprochen hat, weil es einprägsam ist. Und ich habe mich klassisch beworben mit, ne, Lebenslauf und allen Zertifikaten und so weiter. Aber ich habe innerhalb von einer Woche einen Vertragsentwurf gehabt und innerhalb von 3 Tagen hatte ich auch das Bewerbungsgespräch mit Joachim und wir haben uns da 3 Stunden zusammengesetzt, obwohl wir das gar nicht, das war für 1 Stunde angesetzt, ne? Aber ja, ja, wir haben halt gequatscht und eben auch gemerkt, okay, das passt so von der Einstellung und in beide Richtungen. Ich habe ja auch schon Bewerbungsgespräche auf der anderen Seite des Tisches geführt. Da ist mir auch schon aufgefallen, dass ich viel mehr rede als der Bewerber, weil ich halt die Firma vorstelle und potenzielle Aufgaben und so weiter. Und dass sich das schon so anfühlte, als würde ich mich bewerben. Und letztendlich ist es ja auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich mir denke, da sind wir schon ganz gut. Und was wir auch schon gemacht haben, ist so dieses, du führst das Bewerbungsgespräch nicht mit irgendwelchen Führungskräften, sondern mit den potenziellen Kollegen, mit denen du arbeitest, die auch jetzt nicht so routiniert da drin sind, Bewerbungsgespräche zu führen, aber die lernen es dabei halt auch, ne? Also wir haben auch einmal schon weniger erfahrene Leute dann eben mit reingenommen, damit die das halt auch so kennenlernen können. Und ich finde, das ist dann auch authentischer, wenn du mit deinen potenziellen neuen Kollegen sprichst und dort nicht so das Marketing-Sprech der Geschäftsführungsebene abbekommst, aber auch viel konkretere Informationen. Manchmal ist es auch sehr schwer, in einem Bewerbungsgespräch überhaupt herauszufinden, was ist denn meine Aufgabe, wenn ich da hinkomme. Wenn ich mit Leuten spreche, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, und was machst du da? Ja, weiß ich noch nicht.
Ja, das ist aber von beiden Seiten, entschuldige, doof. Also ich will doch nirgends hingehen, wo ich nicht weiß, was ich zu tun habe.
Aber so die konkreten Sachen, es ist mir schon sehr oft aufgefallen, so im Groben und Ganzen hat man die Idee, in welchem Bereich man eingesetzt wird. Ich hatte, als ich in die Volkswagen-Welt eingetreten bin als Consultant, auch überhaupt keine Ahnung, was ich denn nun konkret machen werde, wenn ich da jetzt bin. Kam auch natürlich damit zustande, dass ich die Branche gewechselt habe, aber da erfährt man einfach viel mehr vom normalen Doing von den Kollegen, als wenn man halt mit HR spricht oder dem Geschäftsführer. Und ich glaube, das sind auch so die Eckpunkte von New Hiring, wenn man das mal so nennen will. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben hier, dass man halt mit möglichst einfachen Kontaktmöglichkeiten das macht. Vielleicht gar nicht es wird oftmals gar nicht mehr erwartet, eine volle Bewerbung zu machen. Ich bin da noch echt oldschool. Ne? Ich habe irgendwie 20-seitige Bewerbung mit den wichtigsten Sachen vorne und den weniger wichtigen hinten. Aber da ist auch immer noch eine Kopie von meinem Uni-Zeugnis dabei, als Nachweis, so nach dem Motto, hier, ich bin wirklich DeepL-ing. Ich habe aber auch schon sehr gute Bewerbungen von Leuten gesehen, die halt so ein Anschreiben hatten und eine Seite erstmal mit allen Wissenswerten über diese Person. Also so der ein bisschen so ähnlich, wie man das auch als Mitarbeiter-Steckbrief macht, wenn man dem Kunden was anbietet oder so, wo so die Key-Features dieser Person, die Unique Selling Points aufgelistet sind. Das macht einen guten Eindruck, weil man hat auch keine Lust, 20 Seiten durchzulesen, bevor man in ein Bewerbungsgespräch geht und macht es in der Regel auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe die Sachen überflogen und vielleicht den Lebenslauf mal mir genauer angeguckt.
Naja, also ich habe, ich glaube, wir müssen hier, also wie würde ich strukturieren? Schau mal, wir kurven da so ein bisschen im Free-Flow herum. Ich glaube, Punkt 1 ist, Sven, dass du natürlich als Babyboomer von der Generation her und natürlich auch von deiner Erfahrung her ein Stück einen anderen Zugang hast als jetzt Junge. Muss man ganz klar sagen, ja. Wobei ich jetzt inzwischen sage, ohne X geht nichts, weil alles wird nur auf die Gen Y gebrandet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein komplettes Fehlverständnis. Auch die Gen Yler, die jetzt in einem Arbeitsmarkt drängen und also mit einem fast narzisstischen Egoismus auf die Brust klopfen und sagen, ihr müsst lernen, mit uns umzugehen, sage ich, leck mich am eh schon wissen wo. Ich habe 20 Jahre mehr Erfahrung als du. Ich habe meine Meriten, ich habe meine Ausbildungen und ich entscheide im Moment. Also damn it, auch du wirst mit mir umgehen müssen können. Das ist die konfrontative Geschichte und die wie ich meine, persönlich integrative. Das darf keine Einbahn sein, weder von der Gen Y zu den anderen, noch von den Babyboomern oder von den, ich meine, wir gehen jetzt bald alle in die Pense, aber also auch von der Generation X, ja. Und es gibt tatsächlich Spezifika, die du bei diesen Generationen wahrnehmen kannst. Also erstens einmal eine diverse integrative Kultur ist das Beste, was es gibt. Und das bedeutet nicht die Haltung zu haben, du musst dich um mich bewerben, sondern ich will mit dir arbeiten. Ich will mit dir zusammen was Kluges, was Gutes, was Gescheites machen. So. Und das, finde ich, gehört wiederum, jetzt hoffe ich zum nächsten Eckpunkt hin, das gehört in die Unternehmenskultur. Und nur wenn es echter Bestandteil der Kultur ist, und ich wage zu behaupten, dass wir das in der Digitalsee recht gut vermittelt haben. Ich meine, ja. du hast doch mit deiner Diana genauso einen Spaß wie gut, wir sind gleich alt, ja. Also wie mit mir oder mit Joachim. Oder nicht? Und wenn ich mir Jan Hendrik anschaue, der bei uns einfach vom Studenten jetzt zu sehr reifen Expertenführungskraft geworden ist. Das sind genau die Dinge, die ich mir vorstelle, nicht? Und er hat auch anders funktioniert, als er war. Und wenn wir jetzt mit einer Anspruchshaltung der unter Anführungszeichen Babyboomer gemacht hat, der hätte Jan Hendrik uns gesagt, wisst ihr was, also ihr könnt es mich gern haben. Und gleichzeitig aber haben wir das Potenzial in ihm gesehen, dass er sich dorthin entwickeln kann, nicht? Also das sind die Haltungen, die ich habe. Und ja, der Arbeitsmarkt wird sich drehen. Weißt du, wo der sich demnächst drehen wird? Der wird sich drehen im Marketing und in der Kommunikation. Weil, wenn ich mir anschaue, als ich begonnen habe jetzt mit zum Beispiel elektronischen Vertriebssystemen, da war das furchtbar kompliziert, da hast du einen echten Hacker gebraucht, ja, einen IT-Mastermind, damit du dich mit Sales Funnels und mit dem ganzen Kramuri da auskennen konntest. Heute kann ein Volksschüler eine Homepage basteln. Das ist völlig klar. Das ist, warum auch nicht? Wer hat Angst vor PowerPoint? Niemand, nicht? Warum soll ich vor den unterschiedlichen Tools, mit denen ich eine Homepage grafisch gestalten kann, Angst haben? Und das bedeutet aber, dass der Content zunehmend wichtiger wird. Und dieser Content, und jetzt schließe ich so meinen Rundflug zum Recruiting, dieser Content muss immer verständlich, authentisch und glaubwürdig sein. Und das ist etwas, das ist ein Gesetz. Das wird vor allem im Employer Branding und im Recruiting irrsinnig oft gebrochen. Ich meine, weißt du, wie viele Stellenanzeigen, such Stellenanzeigen irgendwo, geh hinein in, keine Ahnung, in job.de und ruf willkürlich irgendwelche auf. Ich sage dir, 80% der Stellenanzeigen haben noch immer Stockfotos drauf.
Was drauf?
Stockfotos. Die haben sie so, bei Shutterstock oder bei was weiß ich, 123 und irgendwo runtergeladen. Und dann siehst du irgendwelche so trendy Business-Kitsch-Bilder, wie ich die nenne, die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben. Aber was heißt das? Das heißt, der Kandidat, die Kandidatin wird jetzt schon das erste Mal angelogen. Das ist eine Lüge, nicht? Weil das, was du siehst, ist nicht das, was es ist.
Ja.
Sie zeigen dir, dass so wie du willst, auf Urlaub fahren, die zeigen dir ein wunderschönes Zimmer mit Meerblick und dann kommst du hin und wohnst in irgendeiner Kaschemme mit Straßenlärm vor der Schnauze. Also das Recruiting noch extrem viel zu lernen. Und da sind die Schurken sehr oft die das Corporate Marketing hochhalten. Jede Stelle muss gleich ausschauen. Wozu? Jede Funktion funktioniert anders. Ein ITler spricht was anderes an. Das zielgruppenorientiertes Marketing ist offensichtlich im Recruiting noch nicht angekommen.
Ja. Also das wäre auch mein Fazit, dass auch wenn sich die Firmen mittlerweile schon sehr stark verändert haben, das Recruiting diesem Trend noch nicht gefolgt ist.
Das natürlich, und ja, genau. Mehrheitlich.
Im Großen und Ganzen. Also ja, ich habe auch schon Fälle gehabt, wo das Recruiting dann versucht hat, modern zu wirken, als ich nach einer neuen Stelle gesucht hatte und ganz modern mich in meiner Antwort oder in der Antwort an mein Bewerbungsschreiben und das spätere Ausmachen eines Besprechungstermins dann geduzt hat, weil das war irgendwie dann so Firmenphilosophie. Und ich habe dann halt gnadenlos zurückgeduzt, auch im Bewerbungsgespräch. Und man merkte, wie das den Fachkräften unangenehm war, meinem potenziellen zukünftigen Chef da, der Leiter der IT-Security. Man merkte, dass er das eigentlich nicht wollte, aber konnte da auch schlecht was gegen sagen. Und da war jetzt wieder HR zu modern. Das war halt auch eine jüngere Dame, die das da halt verantwortet hat. Yeah. Und das Unternehmen noch nicht ganz nachgekommen.
Ja, also das muss man aber doch mal, dass das Recruiting ist und wird ein Erfolgsthema bleiben, denn trotz ChatGPT und an anderen Punkten, also ich habe das ja, ich liebe ChatGPT, es hilft mir in meiner persönlichen Produktivität unglaublich, aber nicht, dass ich eins zu eins das übernehme, sondern weil das, was früher mühsam war, sozusagen das und das wird nicht lange dauern und du wirst ChatGPT Recruiting Funktionen haben. Das ist, bin überzeugt, dass das nur ein kurzer Sprung ist. Und weil es dir hilft, einfach eine Grundstruktur zu finden, nicht? Also die Materialsammlung, ich schaue mir das an und sage, ist die Struktur gescheit? Ja, die ist gescheit. Und dann setze ich sie schon selber um, nicht? Und das hast du im Recruiting, wirst du das auch haben. Du wirst eine multiple Kommunikation haben, wo die Leute durch wiederholte Kontakte aufmerksam werden. Ich halte da sehr viel mehr von einem Branding-Ansatz. Das heißt, man ist halt durch, zum Beispiel wie wir mit dem Podcast, du bist halt präsent und du redest über dein Unternehmen, so dass es irgendwann einmal ein Bekannter wird. Ja? Und dass du dich in Erinnerung rufst, weil diese spitze Suche, ich brauche jetzt den, weiß ich nicht, also die wird aussterben in irgendeiner Form. Also ich bin überzeugt, dass die Recruiting-Welt in den nächsten 2 bis 3 Jahren dramatisch umdrehen wird und wer da nicht mitgeht, wer weiter glaubt, dass er Leute anlügen kann, wer weiter glaubt, dass er mit Gatekeeper-Mentalitäten seine Ranks füllt, wird sich mächtig die Nase wundhauen.
Ja. Das klang eigentlich schon nach einem schönen Schlusswort. Ja. bisschen negativ konnotiert, aber.
Ja, aber wir können es ja noch positiv umdrehen, nicht? Ich meine, du kannst es einfach sagen, also worauf kommt es an? Erstens einmal personenbezogene Kommunikation, zielgruppenbezogene Kommunikation. Hört mit dem Käse auf, dass jede Anzeige gleich ausschauen muss. Zweitens, es geht mehr um neugierig machen, um in den Dialog zu kommen, als bereits auszufiltern, wer es ist. Und dann ist die Chance, dass du die Wechselwilligen gerade erwischt, einfach höher. Und es ist so, es ist 2/3, du musst nur schauen, diese ganzen Studien sagen, 2/3 der Leute sind latent wechselwillig. 2/3. Ja. Und so kann's dann gehen. Und get used, dass es die Ehe auf Lebenszeit in der Arbeitswelt halt nur mehr sehr, sehr selten geben wird.
Ja, das ist auch, wenn ich das mit meiner Vatergeneration vergleiche, ein Riesenunterschied, dass man halt, dass es normal ist zu wechseln. Das
ich
war eine Zeit lang überhaupt nicht der Fall.
Ich habe, auch wenn es ein schönes Schluss ist, ich habe noch eine super ketzerische Idee, die ist mir jetzt gerade gekommen. Ich bin da hängen geblieben bei einer Sache, die du hast. Der Recruiter verdient, du hast ja gesagt, du suchst dir den Recruiter aus, ja?
Ja.
Also der dich vermitteln darf. Damit bist du ja eine super wertvolle Ressource. Dafür kriegst du aber überhaupt nichts. Du hast nichts davon. Nur der Recruiter verdient. Ich warte drauf, dass der Kandidat sagt, nur damit eine Sache klar ist, 30% von deinem Vermittlungshonorar gehen an mich.
Das war ein Gedanke, den ich gestern bei der Vorbereitung durchaus auch hatte. Ja. Denn die Vermittlungsprovisionen sind ja nicht gerade klein.
Nee.
Also im Erfolgsfall bekommt ein Recruiter durchaus so 3 Nettogehälter, vielleicht auch mal mehr, je nachdem, was das für eine Person ist. Meistens natürlich erst nach erfolgter Probezeit oder erfolgreicher Probezeit. Aber das ist natürlich eine deutlich 4-stellige Summe.
Naja,
also auch eine 5-stellige Summe.
Das sind also 4-stellig, du findest niemanden mehr, der für 4 Stellen suchen geht. Du gehst derzeit aus von 25-40% vom Jahresbrutto, von der Jahresbruttolohnsumme.
Ja.
Also do the math. Also 4-stellig, da wäre vielleicht im Assistenzbereich, wo es viele Bewerbungen gibt, aber also bei Spezialistensuche unter 20.000 nicht leicht.
Ja, und ich meine, auch wenn das dann nur 15.000 sind und 5 an den Bewerber gehen, wäre das ja auch noch was. Also das können wir ja mal in die Recruiter-Welt werfen.
Genau, was denkt ihr dafür? Schreibt uns.
Da wäre auch, wir haben mittlerweile eine E-Mail-Adresse, podcast@digitalsee.com. Und da wäre es sehr interessant, mal die Meinung von Recruitern zu hören, wie es darum steht, gerade bei den Provisionshöhen, die gerade aufgerufen werden, wäre das ja durchaus mal zu überlegen.
Ja, vor allem, was passiert, wenn das dann Standard wird. Okay, na, alles klar.
Ja, vielen Dank, Gunnar.
Danke, Sven.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.